von der Liebe. So wie der Ehe heilig hoher Bund, wie ich ihn sehen lehren will, vor allem in der Liebe sich vollendet und ohne Liebe nicht bestehen kann, so sei auch hier vor allem anderen nun der Liebe ein Betrachtungswort geweiht. Es wird die Rede sein zuerst von einer Form der Liebe, die zwar im Irdischen zur Wirkung kommt, doch tief im Geiste gründet. Auch im Tiere ist diese Liebe zu finden, wie in allem, was lebt. Jedoch, das Tier vermag es nicht, die Geistbegründung dieser Art der Liebe zu erfühlen, und so bleibt es beschränkt auf Trieb und Brunst, auf dumpfes Suchen seiner Mutterschaft und Sorge für den Wurf. Nur allzu oft ist aber leider auch der Mensch der Erde ganz in gleicher Weise seiner Tierverhaftung Sklave, ohne jede Sehnsucht, sich als Herr und Meister seiner Tierheit zu bewähren. Erbarmen fasst den Sehenden, erblickt er solche Schmach am Wesen seiner Art, sieht er die jämmerliche Selbsterniedrigung, die sich genügen lässt an geiler Lust und viehischem Behagen, wo Macht gegeben ist, die göttlich reinsten Freuden zu erleben. So mancher aber, der zwar nicht die tiefsten Gründe allen Daseins offen sah, jedoch in sich die Ahnung von der Würde seines Menschtums trug, ward seines Ekels nicht mehr Herr, sah er den Menschennamen solcher Art entweiht. Er wähnte nun, dass alle Liebe, die der Tierheit Kräfte auslöst, um sich zu erleben, auf gleicher abgrundtiefer Stufe stehen müsse, und konnte nicht mehr fassen, dass auch der Tierheit Trieb dem Geiste Anlass eigenen Erlebens werden kann. Fluchend grollte er dem Schicksal, das ihn zwang, in seinen Adern Tierisches zu fühlen, dem er sich niemals ganz entwinden konnte. In solcher Wirrnis qualbefangen, übergab er sich alsdann dem Wahn, dass alle Liebe, die sich in ihm irdisch tierhaft äußern wolle, eine Ausgeburt der Hölle sei und seine Seele zu vernichten drohe. Wo hätte er auch die Belehrung suchen sollen, die seiner Selbstqual Auflösung geschaffen hätte durch Erkenntnis? Die einen suchten nur, sein Weinen zu bestärken, da sie selbst im gleichen Wahn befangen waren, die anderen verlachten ihn. Die aber selbst das Glück des seligsten Gewährens kannten, das Glück der Liebe, die das Tier der Gottheit eint, die alle Ächtung von ihm nimmt, indem sie seine Triebe läutert und zum Dienste seelischen Erlebens schult, wussten nur selten über das zu reden, was ihnen heiligste Erfahrung war. Wo aber wird Belehrung mehr entbehrt als auf den Wegen durch der Liebe irdische Gefilde, da allenthalben giftgeschwängerte Gewächse in den gleichen gluterfüllten Farben sprießen, wie jene reinsten Blütenkelche, die in ihrer Tiefe Tau des Himmels bergen. Man wird nicht lange suchen, will man Menschen finden, die nur ironisch bitter lächeln können, hören sie die Liebe preisen. Man wird die Ehen leichthin zählen können, in denen Mann und Weib in solcher Art die Liebe kennen, wie sie jede Menschenehe kennen sollte. Die einen glauben, wahre Liebe müsse sich allein im Seelischen erschöpfen lassen, und ihre Leiber werden ihnen gegenseitig fast zum Greuel, da sie eben doch noch anderes heischen. Die anderen aber glauben, ihre Liebe nur in der Befriedigung der Triebe zu genießen, bis sie zuletzt in Übersättigung sich voneinander wenden. Beides ist freilich nicht die rechte Art, um jene Form der Liebe zu erleben, die eine wahre Ehe braucht. Die Liebe, die all hier allein Erfüllung geistigen Gesetzes schafft, will weder Geistiges noch Tierhaftes in ihrer Auswirkung entbehren. Das durch die Tiernatur des Erdemenschen aber einmal nun Gegebene soll keineswegs nur tierisch, viehisch ausgekostet werden, sondern vom Geistigen durchdrungen und dadurch verwandelt, selbst ins Geistige erhoben, zu Bewusstsein kommen. So sollen Mann und Weib in geistig-körperlicher Einung sich ineinander nun erkennen, wie Mann und Weib im Göttlichen vereinigt waren, einst vor dem Fall in diese physisch-sinnliche Erscheinungswelt, und wie das Männliche dem Weiblichen erneut vereinigt wird, sobald erst beide Menschtumsteile die Erlösung sich erwirkten in der Geisteswelt. Für diese Worte wird dem geilen Wüstling ganz in gleicher Weise das Verständnis fehlen wie dem Asketen, der in jeder Regung seiner durch ihn selbst allein beschmutzten Tiernatur nur teuflische Versuchung wittert. Die aber Ähnliches wie das, was meine Worte darzustellen suchen, auch nur einmal in sich selbst erfahren haben, werden wahrlich wissen, was die Worte meinen. Wer aber auch nicht aus Erfahrung weiß, von welchem heiligen Mysterium erlebbar in der körperlichen Leibvereinung ich hier rede, der wird, so er nur reinen Herzens ist, erahnen können, was er dann erst wissen kann, wenn er es selbst erlebt. Jegliches Weib und jeder Mann wird nur in diesem hier auf Erden höchsten körpersinnlich-geistigen Erleben neuer Einheit die Erfüllung finden, die ohne jeden schalen Rest an unbefriedigter Empfindung erst völlig jenes heiße, seelisch-körperliche Sehnen stillt, das die Geschlechter, wo nicht Tierbrunst nur Befriedigung erheischt, in Liebe bis zum Selbstvergessen zueinander zieht. Doch nur in einer wahren Ehe, die Mann und Weib in neuer Einheit fasst und mindestens dem ernsten, festen Willen nach für beider Lebenszeit geschlossen wurde, kann sich Geschlechtsvereinigung zu solcher Höhe heben, da hier nur jene Einheitsform im wesenhaften Geiste sich gestaltet findet, die so erlebbar wird. Immer aber wird nur höchste Zucht der Sinne, höchste Zucht der Fantasie, das Unbegreifliche Ereignis werden lassen im Erleben. Gewiss ist das Kind jeder wahren Ehe Ziel und Wunsch. Und dennoch ist, nach geistigem Gesetz, das durch die Ehe zur Erfüllung kommen will, die Zeugung und Gebärung neuen Lebens erst der zweite Zweck der ehelichen Einung. Ihr erster ist die Bildung einer neuen Geisteseinheit, in der sich Teil und anderer Teil zu jenem Ganzen ineinander schmelzen, das nur auf geistig-körperliche Weise für den Menschen dieser Erde noch empfindbar ist, dann aber auch in Auswirkung des so Erlebten dem ganzen Dasein einen Kräftezuwachs schafft, den nur das geistige Ganze spenden kann und den kein Teil, wie immer er sich strebend recken mag, für sich allein erreicht. So ist die Ehe schon um der in ihr allein nur möglichen Erfüllung allen Sehnens reiner geistig-körperlicher Liebe willen, eine hohe Hilfe auf dem Wege zur Vollendung, eine tief geheimnisvolle Vorbereitung auf die Rückkehr in das Reich des wesenhaften Geistes, eine Pforte, die zu seligstem Erahnen überirdenhaften Lebens alle jene führt, die willens sind, den Schlüssel zu gebrauchen, der ihnen hier in diesem Buche dargeboten wird. Wäre der Erdenmensch nur wesenhafte Geistgestaltung, so würde wahrlich alles, was die Ehe ihm Erlebnis nahe bringt, auch nur in seiner Geistgestalt erlebbar sein. So aber ist der Mensch, der einst aus seinem hohen göttergleichen Leuchten fiel, um sich in physisch-sinnlicher Erscheinungswelt nun zu erleben, wie er vermeinte, als sein eigener, seinem Ursprung nicht mehr eingeborener Gott, all hier dem Tierischen verhaftet worden, so daß ihm alles, was er noch im Geistigen empfinden will, nur fassbar wird in leibhafter Empfindung durch der Tierheit ihm vertraute Kräfte. Und fühlt er sich, obwohl ihn nur des Erdentieres Körper trägt, solange er auf Erden lebt, in eitlem Wahn, dem Tierhaften enthoben, so trügt er nur sich selbst und hindert seine eigene Entfaltung, vermeintlich geistiges Erleben kennend, das nur des Tieres irrgeleitetes Empfinden ist. Nichts aber schützt vor solcher Irrleitung tierhaften Empfindens wirkungsvoller als die rechte Ehe, in der die geistig-körperliche Liebe ihre reinste, höchste Form gefunden hat. Doch ist die Liebe, die in einer wahren Ehe alles lenkt und leitet, keineswegs allein darauf verwiesen, sich ausschließlich nur in geistig-körperlicher Art zu zeigen, gebunden an die Sehnsucht der Geschlechter, sich zu einen. Bleibt diese geistig-körperliche Liebe auch stets Vorbedingung einer ehelichen Einung, ansonst ein Ehebund zum eklen Spottbild seiner selbst herabgeschändet wird, so überstrahlt doch auch zu gleicher Zeit die Liebe noch in anderer Form das Leben zweier Menschen, die sich in der Ehe fanden und um ihre Zweieinheit im Geiste wissen. Ich rede hier jetzt von der Liebe ohne Gegenstand der Liebe, von einer Form der Liebe, die des Gegenstandes nicht bedarf. Auch sie wird Irdischem nur dann empfindbar sein, wenn sie durch Irdisches vermittelt wird. Wenn aber geistig-körperliche Liebe, wie sie zur Einung der Geschlechter in der Ehe führt, stets ihren Liebesgegenstand benötigt, um sich in Vereinungsglut zu fühlen, ja, wenn selbst jene Liebe, die das Kind umhegt und rückstrahlt auf das Elternpaar, nicht ohne Gegenstand der Liebe ist, so handelt es sich hier nun um die völlig losgelöste Liebe, die nichts im Äußeren begehrt und auch nicht Gegenliebe fordert, da sie Erfüllung findet in sich selbst, wo immer sie im Dasein ist. Nicht allzu vielen ist diese Liebe bekannt. Nicht allzu oft wird sie im Erdenleben ausgewirkt. Und doch ist sie weit häufiger zu finden als jene höchste Form der ehelichen Liebe, die es vordem zu umschreiben galt. Schon darum, weil sie durchaus nicht nur in der Ehe sich allein Erfüllung schaffen kann. Es darf jedoch die Ehe, soll sie wahrhaft glücklich sein, auch diese Liebe ohne Gegenstand der Liebe nicht entbehren müssen. Nicht nur im heiligkehren Tempel ehelicher Lagerstätte, zu dem die kleinste, engste, arme Hütte wird, in der sich Mann und Weib vereint, in jener höchsten Form der geistig-körperlichen Liebe finden, wirkt sich das Leben zweier Ehegatten aus. Die wahre Ehe ist Gemeinsamkeit des Lebens in der weitesten Bedeutung dieses Wortes. Es lässt sich aber dieses Erdenleben nicht gemeinsam führen, ohne beiden Teilen stets auf Schritt und Tritt zu zeigen, dass sie, trotz aller geistig-körperlichen Einung, doch in der Außenwelt noch zwei getrennte Teile eines Geistes Ganzen bleiben, deren jeder von Natur aus eigenen Gesetzen unterordnet ist. Zwei Eigenleben stehen sich auf solche Weise gegenüber und sollen doch in einem neuen Leben der Gemeinsamkeit vereinigt werden. Sie müssen diese Einung ebenso erreichen, wollen sie ihr Glück nicht von sich jagen, wie sie in ihrer geistig-körperlichen Liebe eine neue Einheit wurden. Hier aber ist die geistig-körperliche Liebe nicht mehr tauglich, Einung zu bewirken. Und so liegt hier die Wurzel jenes Wahnes bloß, der da vom angeborenen Hasse der Geschlechter zu orakeln weiß. Ach nein, meine Freunde, wahrlich, solcher Hass ist nicht begründet im Geschlecht an sich, wenn er zuweilen dort sich zeigt, wo Menschen im Zusammenleben sich begegnen, die verschiedenen Geschlechter sind. Stets handelt es sich dann nur um den Widerstreit erotischen Vereinungswillens gegen jenen anderen Willen, der den Teil allein als Ganzes anerkannt und seines Eigenlebens Norm allein in Geltung sehen möchte. Aus solchem Widerstreit kann dann ein Hass erstehen, den man sehr zu Unrecht so zu deuten sucht, als sei er schon Natur gegeben im Geschlecht. Ihn aber zu besiegen, ist nur jene Art der Liebe fähig, die nicht durch einen Gegenstand der Liebe erst entzündet wird und die sich auswirkt, ohne einen Gegenstand zu suchen, da sie in sich selbst Erfüllung ist. Nur diese Liebe um der Liebe willen lehrt auch stets die rechte Weise finden, nach der sich Teil und anderer Teil in einer Ehe immerdar zu formen und zu schleifen suchen müssen, wollen sie in Lebenseinheit zueinander passen. Selbst manche sogenannte Ehe, die von der wahren Ehe nur den Namen borgt, wird oftmals noch zu einer leidlichen Gemeinsamkeit geformt, wenn in dem einen dieser Ehegatten oder gar in beiden etwas von der Liebe um der Liebe willen wirkt, auch wenn die geistig-körperliche Liebe nie zu ihrer höchsten Form gefunden hatte, ja wenn sie selbst in niederen Formen kaum vorhanden war. Sprichwörtlich ist die heiße Liebe, die dann später zum Erkalten kam. Doch echte Liebe kann niemals erkalten, weil sie nur dort entzündet wird, wo ihre helle Lichtglut unerschöpflich reiche Nahrung findet. Sie kann zum wilden Feuer werden, aber niemals möge man sie auch mit allen Mitteln zu ersticken suchen, kann sie verlöschen, kann sie zum Erkalten kommen. Was solcher Glut der Liebe aber nicht entspricht, mag sinnlicher Rausch sein oder eine künstlich aufgestachelte Erotik, mag Freundschaft missverstehen, mag Bewunderung, mag Dankbarkeit vielleicht in Liebe fälschen. Mit echter Liebe aber hat dann dieses Fühlen nur das Wort gemein. Niemand soll sich viel verwundern, wenn hier Pseudo-Liebe früher oder später zum Erkalten kommt. Nie aber darf derartig aufgenährtes Scheingefühl in einem Menschen so zur Macht gelangen, dass er sich selbst betört und überredet, als sei der Unterbau gegeben, eine Ehe aufzurichten. Unsägliches Unglück würde auch vermieden, wollte Mann und Weib, die sich im Leben irgendwie begegnen, nicht gleich aus jeder leisen Regung der Erotik einen Fetisch machen, den sie ihre Liebe nennen. Es ist naturbegründet, dass zwischen jedem Mann und jedem Weibe Schwingung der Erotik stets vibriert und sei auch dieses feine, stetige Vibrieren unsichtbarer Kräftewellen, wie bei allen Menschen seelisch reiner Art, so leise, dass es im Bewusstsein völlig unbeachtet bleibt. Gefahr liegt hier nur dadurch vor, dass ungefestigte Naturen, deren Fantasie nicht ahnt, was Zucht und Herrschaft eines reinen Herzens heißt, an solcher leisen Schwingung schon die Freude der Berauschung suchen, von sich aus stetig dann die Schwingung steigern und nicht eher ruhen, als bis aus Übersteigerung begehren wird. Dieses Begehren aber nennen sie dann Liebe und leiten gar das Recht, ein eheliches Bündnis zu erstreben, aus solcher Ausgeburt haltloser Fantasieentartung ab, um wüstenweite, ferne jeglicher Oase des Verantwortungsbewusstseins, fast monomanisch nach Erfüllung des Begehrens strebend, um schließlich nach Erreichung ihres Zieles dem einst so heiß begehrten anderen Teil der so erstrebten Ehe jede Neigung zu entziehen, da ja längst schon wieder anderes Begehren lockt. Ich brauche kaum zu sagen, dass es sich in solchen Fällen meistens nur um Männer handelt, die das Weib begehren, denn selten nur ist auch die Fantasie des Weibes so entartet, dass sie das Weib die gleichen Wege gehen heißt. Wer anders über Weibes Art Bescheid zu wissen glaubt, der möge sich erinnern, dass seine Weisheit solchen Falles sicherlich von Männern stammt, die allzu unverhohlen ihre Wesensart am liebsten auch im Weibe wiederfinden möchten, es sei denn, dass er selber nur die Dirne kenne und Dirnenart in jedem Weibe wittere. Gar vielfach aber lässt sich leider auch das Weib verleiten, eine Ehe ohne Liebe anzustreben, um später in die Klage auszubrechen, dass es kein Glück in seiner Ehe finde. Doch schafft das Weib sein Unheil meist aus anderen Gründen, und vielfach sind sie weit verzeihlicher als die des Mannes. Ehrgeiz, dem Mann, den es bestaunt in irgendeiner Leistung, sich vor anderen zu erringen, der Wunsch, versorgt zu sein oder dem allzu strengen Elternhause zu entfliehen, das sind zumeist die Gründe, die das Weib bestimmen können, eine Ehe einzugehen, ohne Liebe zu empfinden, wenn nur die Schwingung der Erotik so weit steigerbar erscheint, dass sie ihm einen sinnlich äußeren Ersatz für Liebe bildet. Auf welcher Seite aber auch die Schuld am schwersten lasten möge, stets wird ein solcher Lebensbund, der oft kaum Jahre schlecht und recht noch überdauert, nur arges Zerrbild einer wahren Ehe sein. Das geistige Gesetz, das unerbittlich fordert, dass man ihm genüge, wo sich Mann und Weib zur Ehe einen wollen, ist nicht zu biegen und zu brechen, wie man eine Ehe biegt und bricht, die da in Wahrheit keine ist und niemals eine war, wenn solche sich ereignen kann, auch wenn die beiden Ehegatten einstmals glaubten, dass sie die Ehe eine und es so lange glauben mochten, bis dann Prüfung dieser Ehe Unterbau erprobte. Wo darum wahre Ehe werden soll, dort frage man vor allem nach der wahren Liebe. Sie ist gar leicht zu erkennen, und unmöglich wird es ihr, sich zu verbergen. Man kann sich aber niemals früh genug aus Träumen reißen, die eine Pseudo-Liebe hätscheln wollen, und niemals kann man streng genug sich selber jedes Tun verweisen, das einen Nebenmenschen, der gefühlsbetört in solcher Pseudoliebe sich gefällt, auch noch in seinem Wahn bestärken könnte. Doch wahre Liebe ist nicht nur Gefühl und nicht im Fühlen lässt sie sich erschöpfen. Liebe ist vor allem Kraft. Wer sie missbraucht, kann diese gleiche Kraft im Hasse kennenlernen. Dort wirkt sie dann in ihrer Selbstverzerrung. Wer aber Liebeskraft in ihrer höchsten und erhabensten Entfaltung in sich selbst empfindet, der strahlt Liebe aus und wird sie sicherlich auch dort erwecken, wo sie noch im Schlafe ruht, sobald er fühlt, dass ihm der Mensch begegnet ist, den ihm sein Schicksal zubestimmte, um in einer wahren Ehe sich mit ihm zu einen. Wo beide Teile fühlend voneinander wissen, dass sie echte Liebe eint, dort soll wahrhaftig aus der Liebe auch die Ehe aufgerichtet werden. Glückselig jede Ehe, die auf solchem Fundamente baut. Sie wird durch keinen Sturm, der sie umtost, erschüttert werden, und keine Brandung kann sie jemals unterwühlen.